Alles hat ein Ende und die Wurst hat zwei, nur die Wurst hat zwei, und das ist auch bei einer Predigtreihe so, dass die einmal ein Ende hat. Wir haben heute die letzte Einheit der Predigtreihe über den Kolosserbrief, wo es um das Thema geht, wieder mal das auch anmachen, genau. Es geht um das Thema auf Kurs bleiben. Jetzt habe ich es angemacht, da ist es auch, Halleluja. Wie können wir mit unserem Leben auf Kurs bleiben? Wie können wir mit unserem Leben nicht vom Kurs abkommen? Das sind so ganz wichtige Fragen, die wir in den letzten Wochen bewegt haben, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben. Die Bibel als einzige Offenbarungsquelle über die Wahrheit Gottes, darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Über Christus als Leuchtturm, wo wir immer wieder hinschauen können in den Stürmen des Lebens, als den Orientierungspunkt. Und letzte Woche haben wir über die Kleiderkammer Gottes nachgedacht, über das, was unser Leben ausmachen soll. Heute wollen wir uns mal die Frage stellen, was sind denn so die Handlungen, was soll unser Handeln ausmachen? Paulus sagt ja im Kolosserbrief, ihr seid die Auserwählten Gottes, die Heiligen, die Geliebten. Was ist denn eine Handlung, die uns wirklich ausmachen sollte? Und das prophetische Wort vorhin von Schwester Schimanski, von Erika, war gewissermaßen eine Steilvorlage für meine Predigt, wie ich empfinde. Ich glaube, dass Gott uns da heute etwas wirklich als Gemeinde sagen möchte. Es geht nämlich um das Thema, ich habe jetzt nichts verstellt, da. Die Gestaltung christlichen Lebens. Es geht um das Thema Gebet. Das ist etwas, was Paulus der Gemeinde am Ende des Kolosserbriefes nochmal wirklich ins Stammbuch schreibt. Und man könnte die Predigt, wenn man die Predigt in einen Kernsatz zusammenfassen möchte, könnte man das vielleicht so versuchen, indem man sagt, bevor du mit Menschen über Gott redest, sprich erstmal mit Gott über die Menschen. Geh in die Gegenwart Gottes, habe selber Beziehung zu Gott, lerne Gott kennen und dann fang an, mit anderen Menschen auch darüber zu sprechen, nicht umgekehrt. Das Gebet ist die Grundlage. Das Gebet an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, auf der Grundlage der Beziehung zu Christus. Das bewirkt, dass wir auf Kurs bleiben können, indem wir uns innerlich immer wieder auf Christus ausrichten, immer wieder auf Gott ausrichten, den Vater, immer wieder uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Wir brauchen eine permanente Beziehung zu Gott. Und das ist ja so, irgendwie weiß man das ja als Christ. Ich habe mir schon gedacht, wahrscheinlich fangen jetzt die Hälfte der Gemeindegeschwister, die hier schon lange dabei sind, gleich laut an zu gähnen. Ja, Gebet müssen wir machen, weiß ich wohl. Sollten wir auch tun. Aber in der Praxis ist es ganz schön gebetsmüde, würde ich mal so sagen. Warum sollen wir beten? Das ist doch eine der großen Herausforderungen in der praktischen Gestaltung des christlichen Lebens. Beten ist nicht einfach. Und ich glaube, wir brauchen einen ganz anderen Blick auf die Welt und auf uns und auf Gott. In der Kirchengeschichte war es immer wieder so, dass dann, wenn die Menschen eine neue Offenbarung vom Wesen Gottes gehabt haben, dann ist Kirche wach geworden. Wenn die Christen sich aufgemacht haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen, wenn sie Gott angeschaut haben, das Wesen Gottes erlebt haben, dann hat das Auswirkungen gehabt auf das Miteinander. Dann hat es Auswirkungen auf die Liebe gehabt, die praktiziert worden ist. Dann hat es Auswirkungen auf den Dienst gehabt, den die Kirche getan hat. Dann ist etwas passiert. Erweckung oder diese Müdigkeit, die dann verschwindet, ist direkt mit Gebet in Verbindung zu bringen. Jetzt ist es ja so, und das hat Erika vorhin auch angedeutet in ihrem prophetischen Wort, wir leben in einer Welt, in der unsere Leistungen und Aktivitäten derart wichtig sind, auch für unseren Selbstwert, dass das, was wir für Gott tun, häufig viel wichtiger ist als das, was wir mit ihm in einer Beziehung unterwegs tun, wenn wir mit ihm in Beziehung leben. Häufig ist das so wichtig, auch gerade bei Pastoren, damit denkt man ja manchmal so, die Leute, die können ja ganz viel beten, ne? Den ganzen Tag nichts anderes zu tun, außer zu beten. Der da vorne, der kann das ruhig sagen, der wird dafür bezahlt fürs Beten. Weit gefehlt, ihr Lieben. Es gibt Untersuchungen, ich habe die Quelle nicht mehr ausfindig machen können, ich habe das mal vor einiger Zeit gehört, dass man in England Untersuchungen gemacht hat, Pastoren aus dem evangelikalen Bereich, also evangelisch evangelisch und dann da die Evangelikalen, das sind so die Leute, die die Bibel ganz ernst nehmen und so weiter, so wie wir auch. Das ist so manchmal auch so ein Schimpfwort geworden, aber ich möchte es jetzt mal positiv verstanden wissen. Das sind Leute, die die Bibel ernst nehmen, die glauben, dass es einen Gott gibt und die glauben, dass Gebet etwas bewirkt und so weiter und so fort. Man hat Untersuchungen gemacht bei Pastoren und ratet mal, wie viel sie am Tag beten. Zwei Leute dürfen erstmal laut reinbrüllen. 20 Minuten. Okay, 20 Minuten, okay. Zwei Minuten am Tag. Das war gar nicht so schlecht. Es war wirklich gar nicht so schlecht. Es sind 7 Minuten gewesen. Ihr Lieben, als Pastor weiß ich, wovon ich rede, und ich möchte einsteigen mit einem persönlichen Beispiel. An meinem Geburtstag 2010, am 23. Juni 2010, ich war circa 3 Jahre in meinem Dienst als Pastor, war ich so frustriert und ich hatte die Schnauze so voll vom Pastorendienst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war bereit, es hinzulegen. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte überhaupt keine innere Kraft mehr. Ich habe gedacht, ich acker und racker. Damals war ich noch als Jugendpastor unterwegs in Bayern. Ganz viele Kilometer abgerissen, ganz viel gemacht, ganz viel gefahren, ganz viele Jugendgruppen besucht. Immer in Action gewesen. Typischer Jugendpastor halt. Entschuldigung, Daniel. Und ich bin an diesem Tag wirklich, nachmittags habe ich den halben Tag frei gehabt, mit meiner Frau Kaffee getrunken, und habe ich ein Buch in die Hand bekommen von Pastor Yonggi Cho. Und dieser Mann hat mich in vielen Phasen meines Lebens immer wieder inspiriert. Das ist ein Pastor aus Korea, aus Seoul. Und der beschreibt, wie er 1958 seinen Dienst in Seoul begonnen hat, in dieser Kirche dort, und nach einem Jahr 7-mal frustriert fast seinen Job hingeschmissen hätte. 7 oder 8-mal. Weil er gesagt hat, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich hätte mich so gefreut, wenn ich mindestens nur 30 Menschen in der Gemeinde gehabt hätte. Das wäre mir schon genug gewesen. Klammer auf, der hat jetzt die größte Gemeinde der Welt mit ungefähr 800.000 Mitgliedern. Das ist die größte Kirche, die es auf der Welt gibt. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte er die Nase gestrichen voll. Und er hat dann gesagt, ich habe dann vom Heiligen Geist den Impuls bekommen, fang an zu beten. Suche die Gegenwart Gottes. Und er hat dann angefangen zu beten und hat dann beschrieben, wie er sein Gebetsleben, in der Technik würde man sagen, bei den Automechanikern, der hat den Kolben aufgebohrt, wie er sein Gebetsleben verändert hat. Und dann habe ich dann beim Kaffeetrinken gesagt, okay Gott, das werde ich jetzt auch anfangen. Ich schaffe das nicht so zu beten wie Yonggi Cho, da ist er mir immer noch ein Vorbild. Aber ich habe zumindest angefangen, täglich Gottes Gegenwart zu suchen. Und das hat mir immer wieder geholfen, auch wenn Stress war, auch wenn viel war. Das möchte ich mir nicht mehr nehmen lassen. Täglich in die Gegenwart Gottes zu kommen, täglich ihn zu suchen. Das ist die Kraftquelle für uns Christen. Und nicht in Stress und in Ackern und Rackern zu verfallen und alles Mögliche zu tun und zu lassen. Und wenn wir im Kolosserbrief unterwegs sind, dann müsst ihr euch diesen Brief mal wieder vor Augen führen, wie oft Paulus super gut drauf ist eigentlich. Der sitzt im Gefängnis. Der rechnet mit seiner Hinrichtung. Wie kann er voller Freude sein über das, was Gott in dieser Gemeinde getan hat? Woher hat er die innere Kraft? Wenn ihr euch den Philipperbrief anschaut, den man auch den Freudenbrief nennt, da kommt das Brief Freude einige Male vor. Der Junge rechnet mit seiner Hinrichtung und freut sich permanent. Das kann man ohne diese innere Beziehung zu Gott nicht verstehen. Das ist meine These. Volker hatte das ja schon in seiner Predigt damals zitiert von Mark Twain. Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Und das war bei Paulus nicht so. Paulus hatte ein Ziel vor Augen. Ich möchte, dass das Geheimnis Christi offenbar wird. Sogar wenn ich hier in Ketten liege, wird Gottes Geist sich nicht aufhalten lassen. Und ich bete dafür, dass das vorangeht. Sogar in Ketten. Den sicheren Tod vor Augen. Ihr Lieben, was ist unser Ziel? Was ist das Ziel von uns als Gemeinde? Christus, das Geheimnis Christi zu verkündigen. Das ist unser Auftrag. Das haben wir im Kolosserbrief einige Male jetzt auch gehört. Das Geheimnis Christi, was bedeutet, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Aber dass wir nicht einfach nur staunend davor stehen und sagen, toll Jesus, dass du das gemacht hast für mich und wir gehen wieder zurück. Sondern das Geheimnis Christi bedeutet, ich identifiziere mich mit dem, was Christus getan hat für mich. Ich bin selbst mitgestorben. Ich habe den Heiligen Geist empfangen, die Kraft Gottes, die in mir lebt. geschenkt, nicht verdient. Die Kraft, meinen Nächsten zu lieben, die Kraft, meine Feinde zu lieben, die Kraft, diese Welt durch die Kraft der Liebe Gottes zu verändern. Das ist das Geheimnis Christi. Geschenk. Und das ist das, was unsere Mission ist, was unser Auftrag ist, den Jesus uns gegeben hat. Und wie kann das geschehen? Wie kann das immer wieder unser Herz bewegen? Indem wir drauf losackern und rackern, oder wie man manchmal so schön sagt, mit Ach und Krach dem Lamme nach in frommen Kreisen. Mit Ach und Krach dem Lamme nach. Was ist das für ein Bild? Anstrengen, wir müssen ganz viel tun für den Herrn. Und ich glaube, dass Jesus das nicht möchte. Und ich glaube, dass Paulus das auch so nicht gemacht hat. Paulus hat viel gewirkt. Aber er sagt, es ist nicht meine Kraft, sondern es ist die Gnade Gottes, die mich dazu fähig macht. Da ist einer erstmal in der Gegenwart Gottes gewesen. Da ist jemand das erstmal bei Gott gewesen, hat sein Herz füllen lassen. Ich möchte mit euch heute als Abschluss Kolosser 4, die Verse 2 bis 6 mir anschauen. Da sagt Paulus, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich sollte. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Bist du gebetsmüde geworden? Paulus sagt gewissermaßen, betet, das Gebet, das ihr tut, das soll unermüdlich sein. Haltet die Augen auf in Dankbarkeit, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde. Es geht Paulus nicht darum, der Gemeinde noch ein Gesetz oben drauf zu legen, so nach dem Motto, strengt euch jetzt noch ein bisschen mehr an, tut noch mal ein bisschen mehr, noch mal ein bisschen Pflicht, noch mal ein bisschen Gesetz. Überhaupt nicht. Paulus setzt hier ein Gottesverständnis voraus, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass wir häufig so selbstverständlich nehmen, aber das nicht selbstverständlich ist. Nämlich, dass wir einen Gott haben, der auf unsere Gebete reagiert, der das gerne tut. Wir müssen Gott nicht mit unseren Gebeten besänftigen. Wir müssen Gott nicht eine Pflicht erfüllen, sondern wir dürfen Gemeinschaft pflegen, weil er es wert ist. Der Gott, der schon in sich selbst ewige Gemeinschaft ist, ruft ganz sündige Menschen wie dich und wie mich zu sich und sagt, willkommen zu Hause. Das ist es, was Gebet eigentlich sein möchte und soll. Und wenn wir innerlich, persönlich, aber auch als Gemeinde auf Kurs bleiben wollen, wenn wir die Richtung nicht verlieren wollen, dann ist das etwas, wo wir uns immer wieder herausfordern lassen dürfen, dass Gott diese Beziehung täglich mit uns leben möchte. Wacht darin in Dankbarkeit. Da steckt dieses Wort Eucharistia drin. Sie ist Antwort auf den Empfang eines Gnadengeschenkes, das mit dem Bewusstsein, es nicht verdient zu haben, angenommen wird. Das ist das Wort, was dahinter steckt. Ich habe etwas empfangen. Dankbarkeit öffnet die Augen für mein Gegenüber, für Gott, der mir etwas schenkt. Ich stehe da und staunend vom Kreuz und denke, Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass du das für mich getan hast. Und ich schaue in meine Gegenwart, in meine Situation hinein und bin begeistert über das, was Gott tut. Dankbarkeit öffnet die Augen für Gottes Wirken. Das macht Paulus auch vor im Kolosserbrief. Paulus beginnt den Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Paulus öffnet im Geist seinen Blick für die Gemeinde in Kolosse. Er war selber persönlich nie da, aber im Geist hat er gehört von dieser Gemeinde, in der die Liebe Gottes wirksam ist. Und er sagt, Gott, ich danke dir. Das sind nicht die Menschen, das ist nicht mein Mitarbeiter Epaphras gewesen, der diese Gemeinde betreut hat, sondern es ist dein Wirken, Gott. Wenn wir in unseren Alltag hineinschauen, einen Tisch voll haben mit Brot und was zu essen und zu trinken drauf. Wenn wir uns hier in der Gemeinde begegnen können, innerlich in dieser Haltung der Dankbarkeit, Gott, danke für diese Menschen, die du mir an die Seite gestellt hast, dass ich nicht alleine den Glaubensweg gehen muss. Dankbarkeit für den Tisch, den er uns deckt. Und in erster Linie Dankbarkeit für das Kreuz, wo Gott das größte Geschenk gemacht hat. Das ist das, warum es in der alten Kirche auch die Eucharistiefeier gibt, was wir vielleicht heutzutage am besten mit Abendmahl, die Abendmahlsfeier wiedergeben würden, wo wir innerlich Gott danken für das große Opfer, was wir heute auch feiern werden. Warum muss Paulus das hier nochmal so betonen, dass das Gebet doch so wichtig ist? Wissen die Christen doch alle. Und ich glaube, er sagt das hier am Ende noch einmal, um uns vor Augen zu führen, dass wir in der Gefahr stehen als Christen, zu sehr ins Irdische wieder abzudriften, wo wir nur im Sichtbaren unterwegs sind, wo er uns ermutigen möchte, dass wir den Blick für das Übernatürliche immer wieder auch wach bekommen. Im Alltag die Dimension Gottes zu sehen, unsere innere Anbindung an Gott im Alltag zu praktizieren. Es geht um einen Kampf, in dem wir stehen. Und das Gebet bringt uns immer wieder in Beziehung zu Gott, bindet uns an denjenigen, der die größte Kraft im Universum ist. Wir selber sind online mit Jesus. Und darauf kommt es an. Dann geht es weiter. Gebet als Türöffner. Dieses Bild von einer geöffneten Tür braucht Paulus einige Male in seinen Briefen. Im Korintherbrief heißt zum Beispiel, ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Eine Tür, die sich öffnet. Und auch hier in diesem Zusammenhang, da wird das, ich habe das hier aus der Luther-Übersetzung eingefügt, normalerweise habe ich immer die Neues Leben Bibel, aber in diesem Vers habe ich jetzt ausnahmsweise mal wieder Luther bemüht, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Paulus weiß ganz genau, was ist mein Part und was ist der Part, den Gott tun muss. Er betet darum, dass Gott Türen zu Herzen öffnet. Er weiß, es kommt nicht auf meine eloquente Rede an, dass ich jetzt rhetorisch hier brillant alles super hinkriege, dass ich so richtig tiefen vor wissenschaftlicher Prägnanz alles auf den Punkt kriege, sondern es kommt auf Gott an, der die Herzen öffnen muss. Ist uns das bewusst, liebe Schwestern und Brüder, dass wir darum beten dürfen, um die Menschen in unserer Umgebung, dass Gott ihnen eine Tür öffnet für das Evangelium. Dass wir in dieser Weise Fürbitte tun für die Menschen um uns herum. Paulus selbst weiß, wenn Gott nicht das Herz der Menschen öffnet, dann ist alles Predigen und Reden umsonst. Wir können uns den Mund fusselig reden und es wird nichts bewirken, aus unserer eigenen Kraft heraus. Paulus hat das in seiner Zeit ganz oft erlebt. Zum Beispiel, als er nach Europa gekommen ist, da berichtet die Apostelgeschichte 16, eine dieser Frauen, denen er dort begegnet, sie hieß Lydia. Sie war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Gott öffnet das Herz für das Evangelium. Und das ist das, was wir alle hier und da erlebt haben, wenn wir Christen geworden sind. Dass Gott uns angesprochen hat. Dass Gott uns gefragt hat, hey, willst du mir dein Herz öffnen? Und wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, wenn du noch kein Christ bist, dann möchte ich einfach, und das haben wir getan, und das habe ich vor dieser Predigt getan, habe ich gebetet, dass Gott heute Menschen, Herzen, das Herz öffnet. Dass Gott dein Herz öffnet. Du musst nicht zu mir kommen. Du musst nicht in diese Gemeinde kommen. Wir möchten Menschen mit Christus in Verbindung bringen. Weil der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dein Schöpfer ist, nicht nur dein Schöpfer sein möchte, sondern dein Retter. Und weil er sich danach sehnt, mit dir in dieser ewigen Beziehung zu leben. Paulus sagt, dass dieses Gebet ihm gewissermaßen helfen soll, das, zu, was er verstanden hat, wirklich auch vernünftig darzustellen. Im Griechischen gibt es dafür zwei Worte für offenbaren, sich offenbar machen, bekannt machen. Das eine ist Apokalypto, das ist der Moment, wo man etwas entdeckt, was immer da war. Wenn ihr euch das so vorstellt, wie nennt man nochmal die in Ägypten einmal so Untersuchungen machen, Archäologe. Ein Archäologe, der ist unterwegs und buddelt im Sand und findet eine ganz tolle Skulptur. Das ist Apokalypto. Boah, cool, eine tolle Büste, die ich gefunden habe von König XY, dem 27. Jetzt hat er diese Büste gefunden. Aber wie er sie dann darstellt in einem Museum, wenn das ausgeleuchtet wird, wenn er sagt, ihr Leute, hier habe ich diese Büste habe ich im Sand gefunden, wie er sie darstellt, das ist das, was Paulus hier betet. Ich habe eine Offenbarung gemacht, Christus, das Geheimnis in mir. Und lasst uns beten, in die Situation hinein, Gott darzustellen, was er in meinem Leben bewirkt hat. Und das ist nicht immer das Gleiche. In verschiedenen Situationen müssen wir Christus unterschiedlich darstellen. Was ist die frohe Botschaft für deinen Nachbarn? Das kann sein, dass dein Nachbar im Moment an Jesus überhaupt kein Interesse hat. Aber der ist einsam, der ist alleine. Und die frohe Botschaft ist vielleicht, dass du an seiner Tür klingelst und sagst, hey, ich lade dich mal auf einen Kaffee ein. Oder dass du weißt, irgendjemand wird zermalmen von seiner eigenen Schuld. Und dann ist der Moment, wo du sagen kannst, ich habe Vergebung für meine Sünden erlebt. Das ist die frohe Botschaft. Dann so kannst du das, was Gott in dir getan hat, ihm dann in einer Situation offenbaren. Und das ist das andere Wort, phaneroo, was Paulus hier benutzt. Er betet immer wieder darum, dass wir das Geheimnis Christi in die jeweilige Situation hinein richtig offenbaren können. Und dafür brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Dafür gibt es nicht das Schema F, sondern wir brauchen immer wieder in enger Anbindung an den Geist Gottes und in Abhängigkeit von dem Wirken des Heiligen Geistes die richtigen Worte, um den Menschen die frohe Botschaft rüberzubringen, weil die Menschen es wert sind, weil Gott diese Menschen liebt. Zum nächsten Punkt. Erst leben, dann reden. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste, sagt Paulus. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Hier deutet Paulus an, dass unser Lebensstil in erster Linie missionarisch ist. Wie wir leben, redet oft lauter als das, was wir sagen. Mein Chef in der Bank, ich habe eine Bankausbildung gemacht, schon viele Jahre her, der hat immer gesagt, kein Mensch ist sinnlos oder wertlos. Er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Das fand ich ein ziemlich knallharter Satz. Aber das mal auf uns Christen bezogen, du kannst nicht nicht Christus verkündigen. Du verkündigst immer etwas. Aber verkündigst du Christus so, dass die Leute in deiner Umgebung ihn wirklich erkennen und annehmen können? Oder leben wir manchmal ein verquertes, engstirniges, abgeschottetes Christsein, wo wir uns nur versuchen, irgendwie fromm und rein und heilig zu halten und von allen möglichen Menschen absondern? Paulus sagt hier, dass unser Leben das Evangelium verkündigt und dass wir die Augen aufhalten sollen nach dem richtigen Kairos, dem Zeitpunkt, einem göttlichen Zeitpunkt. Das ist das Wort, was Paulus hier wieder benutzt hat. Für die Zeit, die einfach nur abläuft, hätte er das Wort Chronos benutzt. Die Zeit, die einfach abläuft. Vielleicht für den einen oder anderen von euch heute, es hat mal wieder gepredigt vielleicht, langweilig, keine Ahnung. Aber wenn ein Zeitpunkt da ist, wo du sagen kannst, jetzt habe ich einen Moment, den Gott mir schenkt, der ist wichtig, den möchte ich nutzen, den hat Gott mir geschenkt. Das ist ein Kairos, ein göttlicher Zeitpunkt. Martin Bühlmann, der Leiter der Vineyard-Bewegung, den ich vor einiger Zeit kennengelernt habe, der hat berichtet, wie er in Berlin jetzt im Supermarkt unterwegs war, hat eingekauft und hat eine Frau gesehen, eine Zigeunerin. Und er hat von Gott den Impuls bekommen, das ist jetzt ein Zeitpunkt, den du nutzen sollst. Geh hin und kauf das beste Öl. Geh hin und kauf die tollsten, leckersten Sachen und dann auch das, was du dir kaufen willst. Und dann sollst du zwei Taschen haben. Die eine, in der die guten Sachen drin sind. Und die anderen, wo die Sachen für dich drin sind. Und er ist dann hingegangen und hat dieser Frau diese Tasche gegeben. Das war für diese Frau ein Moment der Begegnung mit Gott. Und dass, wenn wir im Alltag so unterwegs sind, in der inneren Ausrichtung, Gott, wo willst du heute mich gebrauchen? Wo ist ein göttlicher Zeitpunkt in der Begegnung mit den Menschen um mich herum? Wo ich den Menschen dienen kann, wo ich den Menschen die Liebe Gottes offenbaren kann. Was können das für Zeitpunkte sein? Für Momente? Der heilige Franz von Assisi hat ja mal gesagt, verkündet das Evangelium und sollte es nötig sein, auch mit Worten. Sollte es nötig sein, dann benutze Worte, aber dein Leben spricht viel lauter. Wird Christus in unserem Leben offenbar? Ich habe letzte Woche aus dem Buch Unchristlich schon mal was zitiert. Ich möchte das heute auch nochmal tun. Unchristlich ist ein Buch, in dem es um eine Untersuchung geht, wie Menschen, die keine Christen sind, wie der Blick von ihnen auf Christen ist. Und da haben viele Andersdenkende, werden sie dort genannt, viele Andersdenkende haben den Eindruck, dass Christen die Leute nur bekehren wollen. Zu versessen darauf, andere zu bekehren. Andersdenkende fragen sich, ob wir uns aufrichtig für sie interessieren. Sie fühlen sich eher als Ziel, denn als Menschen. Haben wir mal wieder eine Kerbe im Colt? Hat sich jemand bekehrt? Ja? Oder haben wir ein echtes Interesse an den Menschen um uns herum? Und ihr Lieben, wir haben in dieser Gemeinde gesagt, wir möchten immer wieder zu Christus aufrufen. Wir möchten immer wieder den Aufruf machen, dass Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus kommen. Aber ich hoffe und bete, dass es nicht einfach nur darum geht, dass jemand mal die Hand hebt oder dass es irgendwie um Zahlen geht. Hinter jeder Zahl steckt auch immer ein Mensch. Ja, klar. Und deswegen ist es uns auch nicht unwichtig. Aber wir wollen keine Bekehrungsopfer, sondern wir möchten Menschen in Liebe begegnen, Wege mit ihnen gehen und sie mit Gott in Verbindung bringen. Das ist unser Traum. Und keiner soll einfach ein Bekehrungsopfer werden. Christen, in Vers 6, redet freundlich und klug mit ihnen. Christen sollen mit Menschen klug und taktvoll reden. Und selbstverständlich ist jeder Christ ein Missionar. Wobei nicht jeder die Gabe der Evangelisation hat. Und nicht jeder wird es erleben, dass ganz, ganz viele Menschen in der Umgebung sich für Jesus entscheiden. Wir sollen keine Menschen zupredigen, sondern wir sollen schauen, wo Gott uns offene Türen schenkt und wo Gott etwas gewirkt hat, dass Menschen mit ihm in Kontakt kommen können. Und ich glaube, dass wir alle dafür beten können, zumindest, dass Menschen in unserer Umgebung Jesus kennenlernen. Wir Christen tragen eine sehr, sehr große Verantwortung für die Menschen in unserer Umgebung. Und da möchte ich euch heute herausfordern oder ermutigen, diesen Blick in eure Umgebung mal schweifen zu lassen. Wer sind da Menschen, die Jesus noch nicht kennt? Wo sind da Menschen, die du liebst und die mit Jesus noch keine Beziehung haben? Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht heute einige Menschen da sind, die sagen, das möchte ich mich auch herausfordern lassen. Ich möchte diese Menschen ganz bewusst immer wieder in Gottes Gegenwart bringen. Ich möchte für sie beten. Und ich habe einen Zettel vorbereitet, der sieht so ungefähr aus. So sieht er aus. Wo der Text von heute draufsteht. Der Predigtext. Und da steht dann unter Vers 2, wo es heißt, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Ich nehme die Herausforderung an. Ich will in dieser Woche an 5 Tagen 15 Minuten Zeit mit Gott verbringen. Ich sage nicht jeden Tag, weil ich glaube, dass viele Menschen es dann wieder frustriert sind, wenn sie es mal einen Tag nicht geschafft haben. Ich möchte euch herausfordern, anzufangen, Gott regelmäßig zu suchen. Gottes Gegenwart zu suchen. Dein geistlicher Mensch wird nicht aufgebaut im Gottesdienst hier. Jedenfalls nicht so signifikant. In deiner persönlichen Zeit mit Gott, da wirst du wachsen. Du musst Gott suchen. Und darunter stehen dann die anderen Verse. Und da heißt es dann wieder, habe ich geschrieben, ich nehme die Herausforderung an. Ich will für folgende VIPs, das sind very important persons, für die will ich beten, dass sie Jesus Christus persönlich kennenlernen. Und das, wenn, ich glaube, dass es nicht für jeden dran ist heute, aber beim Abendmahl liegen einige Zettel, die vorbereitet sind, wo du das mitnehmen kannst, als Herausforderung. Ich werde in dieser Woche Gottes Gegenwart suchen. Ich werde auch für Menschen beten, dass sie Jesus kennenlernen. Das dürft ihr euch am Abendmahlstisch mitnehmen. Und jetzt wollen wir ins Abendmahl überleiten gleich. Wir werden während der Abendmahlzeit ein wunderbares Lied singen, Oceans von Hillsong. Und da heißt es unter anderem, ich will rufen deinen Namen. Ich will deinen Namen anrufen, Gott. Und dann will ich übers Wasser gehen immer wieder. Ich will, Heiliger Geist, dir grenzenlos vertrauen. Lass mich übers Wasser gehen, Gott. Führe mich tiefer, als ich je selber gehen könnte in deine Gegenwart. Damit, dann wird mein Glaube gestärkt. Solche Texte, die, wenn wir das in der Gottes Gegenwart mitbeten, mitsingen, das führt uns vielleicht in den nächsten Schritt hinein. Da, wo der Geist Gottes unseren Glauben die Grenzen neu aufweisen darf und nicht meine Angst und mein Versagen meine eigene Grenze bleiben muss, sondern wo wir da in der Gegenwart Gottes den Geist Gottes bitten, dass er uns in weitere Gebiete hineinführt. Zum Beispiel für meine Nachbarn, meine Kollegen zu beten und zu beten, dass die Liebe Gottes mich drängt, in dem richtigen Moment das Richtige zu tun oder das Richtige zu sagen. Wir sind nicht alle Evangelisten, aber wir sind alle Menschen, die Menschen kennen und hoffentlich Menschen lieben und sie mit der größten Liebe in Kontakt bringen können. Wir werden jetzt Abendmahl feiern, das, was die alte Kirche Eucharistiefeier genannt hat, Danksagungsfeier für das größte Opfer, das Gott gebracht hat für dich und für mich. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und er sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut das zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Lasst uns in dieser inneren Ausrichtung Gott begegnen jetzt, in Dankbarkeit. Dass wir uns jetzt gleich hier nach vorne begeben. Und wenn du möchtest, darfst du dir so einen Zettel mitnehmen, wo du sagst, ich werde in Zukunft beten. Und wenn du merkst, das hat dir geholfen, dann darfst du, hier unten ist ein Zettel, ein Schnipsel dran, den kannst du abschneiden und ins Postfach werfen, im Postkasten hier. Weil ich das irgendwie auf dem Herzen habe, das persönliche geistliche Leben in unserer Gemeinde zu forcieren, zu stärken. Ich möchte mir Gedanken darüber machen, wie man das vielleicht verbessern kann, dass wir alle miteinander persönlich in der Beziehung zu Gott in der Woche wachsen können. Und wenn du gemerkt hast, dass dir das geholfen hat, darfst du mir das dadurch signalisieren, indem du diesen Zettel dann abgibst. Und dann werde ich eine E-Mail-Liste anfangen, wo du dann vielleicht regelmäßig Gebetsanliegen bekommst, Bibeltexte. Und wenn du sagst, es ist für dich nicht dran, das ist auch völlig okay. Aber ich glaube, dass dieses persönliche Leben mit Gott in der Woche ganz, ganz wichtig ist für dein geistliches Wachstum. Ich bitte euch aufzustehen. Und wie die letzten Male möchte ich auch heute zu Christus einladen. Das ist meine ganz große Ehre. Er hat mein Leben verändert. Er hat mir meine Schuld genommen. Er hat mir meine Sünde genommen. Und ich stehe hier als Botschafter an Christi Stadt. Lass dich versöhnen mit Gott. Und wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann darfst du das jetzt durch ein Handzeichen andeuten, dass du das möchtest. Und dann werde ich dich in dieses Gebet, was wir jeden Sonntag hier beten, mit hineinnehmen und nach dem Gottesdienst, wenn du möchtest, darfst du auf mich oder auf einen der anderen zukommen, der Ältesten oder auch der Mitarbeiter, die du vielleicht hier kennst. Und dann werden wir mit dir weitere Schritte gehen, wollen dich hineinführen in die nächsten Schritte, die dann vielleicht für dich dran sind. Wenn du hier heute bist und sagst, ich möchte Jesus jetzt mein Leben geben, dann deute das bitte durch ein Handzeichen an und dann wollen wir für dich beten. Dankeschön. Merkst du, dass an deiner Herzenstür der Schöpfer der Welt steht und der dich einlädt, zu dir zu kommen? Dann mach das durch ein Handzeichen deutlich. Okay, dankeschön. Lass uns das Gebet zusammen sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, das ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Jesus, und wir danken dir für Brot und Wein. Wir danken dir, dass wir in deine Gegenwart kommen und dass wir dir begegnen dürfen jetzt im Geist. Dass du den Himmel öffnest über uns, nicht weil wir so toll sind, weil wir so viel gemacht haben, sondern weil du alles vollbracht hast. Wir tun das in innerer Dankbarkeit und Freude, dass du uns mit dem Vater verbunden hast. Und dass du auch gesagt hast, dass wir das feiern, bis du wiederkommst. Jesus, wir freuen uns darüber, dass du eines Tages wiederkommst und eine gerechte Welt und eine wunderbare neue Schöpfung schaffen wirst, in der es keine Tränen und kein Leid mehr geben wird. Und dass wir jetzt schon unter deiner Herrschaft leben dürfen. Und wir beten, Jesus, dass dein Königreich kommt hier in Oldenburg, dass dein Königreich kommt in unserer Gemeinde und in unserem persönlichen Leben. Dass viele Menschen dich kennenlernen und unter deiner wunderbaren Herrschaft leben können, heil werden, befreit werden, wiederhergestellt werden. Amen.